Nächster Referent, mein Kollege Ralf Aspind, neu im Vorstand VSLF. Er hat ein sehr interessantes Referat vorbereitet, wir sind sehr gespannt. Raul, der gut arbeitet im Vorstand, he? Sehr gut, komm.
Sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, auch ich möchte Sie recht herzlich an unserer Generalversammlung hier im beschaulichen Burgdorf begrüßen und willkommen heißen. Ich hätte bereits vor 2 Jahren zu Ihnen allen sprechen wollen, damals hat die Welt jedoch aus Angst vor einem Virus zugemacht und unsere Generalversammlung wurde gecancelt. Mittlerweile sind diese Ängste jedoch größtenteils verschwunden, auch bei mir. Auch die Angst, dass ich meine Rede heute nicht halten kann, ist mittlerweile minim. Mich plagen jedoch häufig diverse andere Ängste. Bevor ich jedoch tiefer in die Details eintauche, vielleicht noch kurz etwas zur Begrifflichkeit der Angst. Angst ist ein natürlicher Teil unseres Überlebensinstinkts. Es ist ein Überbleibsel aus der Zeit, als unsere Vorfahren in ständiger Gefahr vorlebten und sich vor wilden Tieren und anderen Bedrohungen schützen mussten. Heutzutage haben wir Angst vor Versagen, Angst vor der Meinung anderer Menschen, Angst vor Veränderungen, Angst vor Kontrollverlusten und vielem anderem. Diese Ängste können uns daran hindern, unsere Pläne zu verwirklichen, unsere Entscheidungen rational zu treffen und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass Angst ein normaler Teil unseres Lebens ist. Jeder hat Ängste und das ist in Ordnung. Aber wenn unsere Ängste unser Leben kontrollieren und uns einschränken, dann ist es an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Ich beispielsweise habe große Angst davor, vor einer großen Menschenmenge zu sprechen. Sie alle dürfen mich gerade bei einer Therapiesitzung begleiten. Heutzutage sind die meisten Bedrohungen nicht mehr physischer, sondern psychologischer Natur. Unsere Angst kann uns jedoch immer noch vor Schaden bewahren, wenn wir in gefährlichen Situationen klug handeln. Auch bei der Eisenbahn sehen wir uns mit diversen Situationen konfrontiert, die Ängste auslösen und damit kluge Reaktionen dann erfordern. Einerseits ist sicher die Angst vor Unfällen und Einbußen bei sicherheitsrelevanten Themen sowie die Art und Weise, wie wir damit umgehen, omnipräsent. Der Angst vor Kontrollverlust wird vielfach mit einer Überreglementierung und unzähligen Prozessen begegnet. Das liegt vielfach am fehlenden Vertrauen in die Kompetenzen der Mitarbeitenden und Angestellten. Und natürlich sind es auch die Ängste vor negativen finanziellen Auswirkungen und Einbußen, die uns ständig begleiten. Wie gehen wir also mit diesen Ängsten um? Bei sicherheitsrelevanten Themen reagieren wir permanent mit der Optimierung und Verschärfung von Regelungen, Vorgaben, Prozessen und der Überwachung. Es lauern überall die Gefahren von Unfällen, welche monetäre und personelle Schäden, eine schlechte Reputation und rechtliche oder versicherungstechnische Konsequenzen nach sich ziehen können. Wir haben also beispielsweise auch Angst vor der SUVA. Dies schlägt sich dann in einem ganz wunderbaren Sortiment an zu schweren Schuhen nieder, die aber auch keine Stolperunfälle verhindern können. Ich erwähnte bereits, dass Ängste unsere Fähigkeit zu rationalen Entscheidungen beeinträchtigen können. Ich glaube, dass auch fehlendes Know-how diesen Faktor weiter verstärkt. Es wird entweder mit hektischen Sofortmaßnahmen oder symbolischen Reaktionen auf einzelne Faktoren reagiert, anstatt die Kernproblematiken und Ursachen für Konflikte zu eruieren und nachhaltig zu beheben. Und fehlendes Know-how betrifft natürlich auch die Auszubildenden. Wir stellen fest, dass man gewaltige Angst davor hat, dass sie aufgrund ihrer fehlenden Erfahrung Mist bauen könnten. Bei der SBB reagiert man beispielsweise darauf mit großem Druck und möglichen Repressalien wie Kündigungsandrohungen, falls auch nur der kleinste Schritt außerhalb des gesteckten Rahmens getätigt wird. Aus Angst vor dem makelbehafteten Ausbildungssystem und den daraus resultierenden Unqualitäten im Wissensstand gestaltet man dann die Abschlussprüfungen derart schwer, dass die Anwärter reihenweise am Ende der Ausbildung ausgesiebt werden. Aber vor der Personalsituation haben wir glücklicherweise keine Angst mehr. Die Ängste des Logpersonals sind auch nach Ausbildungsende breit gefächert. Die periodischen Prüfungen stellen wiederkehrend den weiteren Verbleib im Beruf in Frage. Und mit ihrer unklaren und weitreichenden Inhaltsstruktur lösen sie zudem Aufwände aus, die bei einzelnen mehrjährige Lernepisoden umfassen können. Unentgeltlich, in der Freizeit und mit zweifelhaftem Nutzen für den Berufsalltag. Noch größeren Druck lösen die wiederkehrenden Besuche beim Bahnarzt aus. Auch hier begleitet die Angst vor Berufsverlust jede Kontrolle. Nur kann man diese Prüfung dann nicht mehr wirklich selbst beeinflussen, außer man unterstellt seinen Lebenswandel den beruflichen Anforderungen, aber das würde auch den Verzicht auf die variable Schichtarbeit erfordern. Und leider gilt auch hier erneut die Devise, dass die Auflagen immer strenger werden. Der Bahnarzt lässt keinesfalls jemanden in den Führerstand, bei dem auch nur der geringste Zweifel vorhanden ist. Erneut also die Angst davor, dass jemand Mist bauen könnte und den Konsequenzen daraus. Die Devise ist, keine Verantwortung tragen und Kontrollverluste vermeiden. Die Bahnen betreiben dementsprechend auch einen großen Sicherheitsapparat, der nach diesen und ähnlichen Grundsätzen arbeitet. Mit laufenden Risikoanalysen für jeden theoretischen Effekt wird versucht, die Verantwortung niedrig zu halten. Es wird allerdings nur auf Probleme reagiert, die auch gemeldet wurden und Fälle, die nicht gemeldet sind, sind dementsprechend auch nicht geschehen. Das Bewusstsein über die bedenklich tiefe Meldequote ist dabei sogar vorhanden. Eine Lösung dieser Problematik aber leider nicht. Die Bearbeitung jeder theoretischen Meldung wäre allerdings aus einer arbeitsbeschaffenen Perspektive äußerst lukrativ. Ich persönlich habe in erster Linie Angst vor technischen Entwicklungen. Als Beispiel sei hier schlechtes Wetter genannt. Bei alten Fahrzeugen fahre ich den Zug entsprechend defensiver. Bei modernen Fahrzeugen warte ich erst ab, ob der Bremsrechner die schlechte Witterung auch erkennt und wie er darauf reagiert. Und passe dann meinen Fahrstil an. In der Regel auch defensiver, aber dafür neu eigentlich bei jeder Witterung. Spannend dabei ist, dass identische Fahrzeuge je nach programmierter Software deutlich unterschiedlich reagieren. Es ist also ein technischer Entwicklungsschritt, der eine zusätzliche Schnittstelle geschaffen hat und meine Aufmerksamkeit zusätzlich erfordert. Das variable Verhalten der Fahrzeuge ist aber nicht nur von der Witterung abhängig. Um auf die Angst vor monetären Einbußen beim Stromverbrauch zu reagieren, werden die Fahrzeuge auch laufend angepasst, soft- und hardwareseitig. Aber stets nur auf einzelnen Versuchsfahrzeugen. In der Regel verlaufen diese Versuche wenig erfolgreich, generieren aber dafür viele Aufwände, was uns dann wiederum erneut zum irrationalen Verhalten führt. Mit gesundem Respekt, um nicht laufend das Wort Angst zu verwenden, trete ich deshalb auch Automatisierungsplänen entgegen. Ich betrachte diese übrigens durchaus als legitim. Die erwarteten Verkehrszunahmen auf dem bestehenden Netz zu bewältigen, stellt die Bahnen vor große Herausforderungen. Mit Teilautomatisierungen hofft man sich, Zugfolgezeiten zu reduzieren und dabei Pünktlichkeitswerte zu erhöhen. Ganz nebenbei soll der Betrieb dadurch auch noch günstiger werden. Also eine eierlegende Wollmilchsau oder eben vor allem eine Mogelpackung. Um die Zugfolgezeiten zu kürzen, sind ohnehin aufwendige Stellwerkumbauten notwendig, unabhängig vom Automatisierungsgrad. Die Pünktlichkeitswerte kann aber auch ein gut informierter, umfänglich ausgebildeter und vor allem motivierter Lokführer locker erhöhen. Es sind vor allem der Zustand des Rollmaterials und der Infrastruktur sowie die diversen externen Einflüsse die großen Knacknüsse, aber bei allen Betriebsmethoden. Günstiger ist ein automatischer oder semi-automatischer Betrieb zudem erst recht nicht. Solange die Haftungsfragen nicht geklärt sind, beziehungsweise solange die Hersteller keine Haftung für betriebliche Zustände übernehmen wollen, benötigt es stets eine menschliche Person als juristische Pufferzone auf den Zügen. Und die ist selten gratis. Zudem ist es naiv zu glauben, dass mit der Installierung eines Rechners auf einem Zug genügend an Investition getätigt ist. Die Industrie wäre nicht an Erfolg interessiert, würden sie nicht teure Unterhaltsprogramme mit Software-Updates und technischen Weiterentwicklungen verkaufen. Und wer bereits im Büro an seinem Kompi mal ein Software-Update gemacht hat, dem ist bewusst, in dieser Zeit wird nicht an diesem Kompi gearbeitet. Bei Zügen erhöht das dementsprechend die Stillstandszeiten. Und zwar dann, wenn es der Kompi oder der Softwarebetreiber gerade für richtig hält. Was wir uns alles dann auf unsere Fahrzeuge laden, ist eine ganz andere Frage. Sie wird uns aber sicher zukünftig noch beschäftigen, aber ob der Betrieb dadurch schneller wird, zweifle ich stark an. Und das bringt uns zur betrieblichen Robustheit. Sie kann wohl die größten Angstzustände bei der Eisenbahn auslösen. Bekanntlich ist die Eisenbahn als solches ein robustes, weil auch träges System. Es benötigt viele unglückliche Umstände, um einen schwerwiegenden Zwischenfall auszulösen. Aber dennoch wäre es der Ansatz zur größtmöglichen Sicherheit, jeden dieser Effekte möglichst klein zu halten. Wie beispielsweise mit den vorhin erwähnten Schuhen. Was aktuell jedoch geschieht, und zwar nicht nur bei den Bahnen, sondern auch bei den Auftrags- und Kontrollorganen, ist die Suche nach möglichen Sparpotenzialen. Und diese bewirken, nebst den theoretisch erwarteten Spareffekten, dass das System Eisenbahn aktuell immer teurer wird. Einhergehend mit stetigen Einbußen bei sicherheitsrelevanten Punkten und dem Ausreizen jeglicher Margen. ETCS lässt grüßen. Das System Eisenbahn wurde einst im Rahmen der Industrialisierung geschaffen, zur Erschließung des Landes. Der Unterhalt ist teuer und neoliberalistische Wettbewerbsbestrebungen funktionieren kaum. Man blicke nach England oder Deutschland, wo ruinöse Marktkämpfe für den Kunden keinen Mehrwert bringen. Die Ticketpreise steigen, die Qualität ist tief und die Arbeitsbedingungen sind teilweise desaströs. Das Thema Sicherheit klammere ich bewusst aus. Und der Kunde hat dabei nicht einmal die Wahl, sein optimales Produkt für die Beförderung zu wählen. Es gelten jeweils Konzessionen zugunsten eines einzelnen Anbieters. Außer natürlich, der Kunde besitzt ein Auto. Das System Eisenbahn hat das Potenzial des Massentransports innerhalb der Agglomerationen und naheliegenden Ballungszentren. Nur dort lässt sich effektiv Geld damit verdienen. Alles außerhalb ist ein Luxusgut, das wir uns in der Schweiz viel kosten lassen. Und trotz der politischen Bestrebung, das Netz zu einem möglichst niedrigen Tarif zu betreiben, scheitern die Bahnen in ihrem Pseudokonkurrenzkampf, dieses Ziel überhaupt je zu erreichen. Wir benötigen eine integrale Angebots- und Personalplanung über alle Bahnen hinweg. Moderne Fahrzeuge werden sich immer ähnlicher, die Synergien wären demzufolge auch im Unterhalt und im Rollmaterialeinsatz nutzbar. Und was leider völlig fehlt, ist Kontinuität. Zu Hunderten schießen laufend irgendwelche Beschäftigungsprojekte aus dem Boden, die in erster Linie dem Innovationsdrang geschuldet sind. Gibt es eigentlich eine weitere Branche, in der der Endkunde die Innovation vorantreibt? Es wäre Aufgabe der Industrie, mit sinnvollen und ausgereiften Produkten um Aufträge zu werben. Aber in regulierten und subventionierten Märkten gelten wohl andere Regeln. Es gibt viele Ansatzpunkte und die Eisenbahn ist ein hochkomplexes System, dessen bin ich mir bestens bewusst. Aber ich bin auch sehr davon überzeugt, dass wir uns aktuell in eine zweifelhafte Richtung bewegen. Haben wir bitte nicht auch noch Angst davor, einen eingeschlagenen Weg kritisch auf Sinnhaftigkeit zu hinterfragen und allenfalls Strategien neu zu überdenken? Es kann sich lohnen. Und falls Ihnen dennoch gerade etwas mulmig wurde, es gibt nachher ein Apéro mit leckerem Wein, der hilft sicher, die Nerven zu beruhigen. Aber nicht zu viel, sonst kommt gleich wieder die Angst vor dem Bahnarzt. Zumindest für einen Teil von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Raul, vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Deine erste Rede, er hat die Latte recht hoch gehalten. Er hat kleine Kinder zu Hause, er kriegt auch ein Haras, du kannst nachher noch einen zweiten mitnehmen, gell?
Danke vielmals. Ja.
Okay, vielen Dank, Raul. Raul Fassbind ist übrigens auch ein Name, den man sich durchaus merken darf.